Haus 1. Wir machen Podcasts.
Nicole Deitelhoff ist Direktorin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung, Professorin für internationale Beziehungen an der Goethe-Universität in Frankfurt und als Konfliktforscherin schaut sie sich unter anderem genauer an, wie Konflikte Zusammenhalt beeinflussen können. Sie ist eine der Autorinnen des Friedensgutachtens der Deutschen Friedensforschungsinstitute und dieses Friedensgutachten wurde gerade veröffentlicht. Darüber und auch über die Lehren, die wir aus der Europawahl ziehen sollten, möchte ich heute mit ihr sprechen. Hallo, Frau Deitelhoff.
Hallo.
Das Friedensgutachten, fangen wir damit an, das am Montag in Berlin vorgestellt wurde, das beschäftigt sich ja auch mit einem Thema, das wiederum am Sonntag, als die Ergebnisse der Europawahl so langsam manifest wurden, sage ich mal, viele beschäftigt hat. Ich zitiere mal. In Deutschland verlieren demokratische Institutionen an Vertrauen und erhalten autoritäre und extremistische Gruppen Zulauf. Der friedliche Konfliktaustrag und das demokratische Zusammenleben sind dadurch nachhaltig herausgefordert. Zitat Ende. Und das ist ja nicht nur in Deutschland gerade so, sondern viele EU-Länder, also ganz besonders Österreich und Frankreich, aber eben auch in Teilen Deutschland, haben ja sehr starke Wahlerfolge für autoritär-populistische Parteien gesehen. Hier bei uns ist die Debatte jetzt groß. Die Union wirft zum Beispiel der Ampelregierung vor, schuld daran zu sein, weil sie die Ängste der Bürger nicht ernst genug nehmen würden und die Politik einfach an den Menschen vorbeiregieren würde. Jetzt beschäftigen Sie sich, habe ich gerade in der Vorstellung gesagt, genau mit Konflikten und wie Zusammenhalt eben trotzdem gelingen kann. Welche Lehren würden Sie denn aus den Ergebnissen ziehen?
Also ich glaube, dass das Erste, was man sich klar machen muss, ist, dass dieser Vertrauensverlust, den wir tatsächlich messbar sehen können, Vertrauensverlust in demokratische Institutionen, der hängt weniger mit der konkreten Politik der Ampelregierung zusammen, als vielmehr mit einem Gefühl, das sich in Teilen der Bevölkerung niedergeschlagen hat, dass es keinen Weg aus den Krisen gibt. Also man muss sich einfach klar machen, dass wir eigentlich seit den 2000er Jahren von Krise zu Krise taumeln und für viele ist das Gefühl, da gibt es überhaupt keine Ruhepause mehr dazwischen. Das hat begonnen mit der Immobilienkrise, die sich dann zu einer Finanz- und europäischen Verschuldungskrise ausgewachsen hat. Dann kam das, was viele die Migrationskrise genannt haben, also eine deutlich ansteigende Zahl von Flüchtlingen, die ins Land kamen in den 2015er, 16er Jahren. Dann kam die Pandemie, die ja eigentlich noch gar nicht wirklich vorbei ist. Dann kam der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mit den Teuerungsraten, Energieverknappung und alles, was wir erlebt haben. Und ich glaube, dass viele Menschen das Gefühl haben, die Krisen hören nicht mehr auf und die Politik findet keine Lösung. Und wann immer wir in so einer Phase sind, wo einfach Verunsicherung um sich greift, suchen Menschen nach Sicherheit, nach teilweise dann eben auch alternativen Heilsbringern. Und das, was rechtsextremistische, teils auch rechtspopulistische Bewegungen und Parteien machen, ist genau das zu bedienen. Und zwar mit so einem Versprechen, alles wird wieder gut, wenn wir nur in die gute alte Zeit zurückgehen, wo jeder und vor allen Dingen jede ihren Platz kannte. Und dann sozusagen werden diese ganzen Probleme gelöst sein. Das ist natürlich nicht der Fall, aber diese Sehnsucht danach, dass es der Fall sein könnte, treibt viele Menschen in die Arme dieser Bewegung und Gruppierung. Und die sorgt auch dafür, dass wir eben diesen Abfall von Vertrauen in demokratische Institutionen haben. Das ist also das eine. Dem kann man nicht damit begegnen, dass man dann sagt, man muss jetzt mehr auf die Ängste und Sorgen der Bevölkerung gucken, man muss mehr das tun, was sie sich eigentlich wünschen, denn man muss sich klar machen, nicht alles, was da an Wünschen gerade da ist, ist möglich oder ist auch nur sinnvoll. Also was wir ja auch erleben, ist einfach, dass viele Menschen auch das Vertrauen in die Medien verloren haben. Also sie glauben auch, dass die Medien nicht neutral berichten, sondern dass sie tatsächlich nur bestimmte Meinungen transportieren. Und das führt dann auch dazu, dass man eben auch die Äußerung von Rechtspopulisten oder Rechtsextremisten teilweise für genauso glaubwürdig hält. Dem kann man aber nicht nachgeben, sondern muss eher sich ehrlich machen. Und das heißt ehrlich sagen, Was bedeuten diese Krisen? Was für Anforderungen stellen sie an uns als Gesellschaft? Auf was werden wir alles verzichten müssen? Aber eben auch, wie ist denn der Weg daraus? Wie lange wird denn dieser Verzicht dauern? Was müssen wir anders machen, um in Zukunft dann tatsächlich wieder gut leben zu können? Und davor fürchtet sich die Politik so ein bisschen, weil das alles etwas ist, was sich mit enormen Kosten auch für die Einzelnen verbindet. Und deswegen tut man so, als würde das einfach irgendwie so vorbeigehen. Aber das ist einfach eine Milchmädchenrechnung und auch die Bevölkerung glaubt das auch schon lange nicht mehr.
Ist auch ein Problem, dass die Politik, zum Beispiel die Regierung der Bundesrepublik, im nächsten Jahr schon wieder gewählt wird. Also das, was ich jetzt anpacke, die Früchte dessen, werde ich nicht mehr ernten können. Muss man das den Leuten auch noch mal klarer machen?
Ja, also wir haben momentan teilweise auch eine Debatte, wo wir über die Verlängerung von Legislaturperioden reden. So als würde es besser werden, wenn die jetzt 5 oder 6 Jahre wären. Aber die Krisen, die wir vor uns haben, werden auch nicht in diesen Zeiträumen unbedingt bearbeitbar sein. Von daher, das ist keine Lösung. Aber man muss eben schon auch deutlich machen und immer wieder sagen, ja, Politik arbeitet sich eben in diesen 4-Jahres-Zyklen ab. Und ja, eigentlich haben wir in so einem 4-Jahres-Zyklus das erste Jahr und das letzte Jahr, in dem tatsächlich konstruktiv nicht viel passiert und nur dazwischen so einen kleinen Zeitraum, wo man die großen Räder drehen kann. Und dann sind wir im Nachwahlkampf oder im Vorwahlkampf. Das ist so, aber es heißt natürlich auch, dass man die Parteien daran erinnern muss, dass es um mehr geht als um das letzte Prozentchen Wähleranteil bei den nächsten Wahlen. Dass wenn wir tatsächlich über sowas wie Verantwortung für den Staat sprechen, dass das dann auch bedeutet, dass man unpopuläre Politiken durchhalten muss, dass man auch klar machen muss, man weiß, dass man hierfür wahrscheinlich abgestraft wird. Und dennoch ist es richtig. Das fordert viel von Politikerinnen und Politikern. Das ist mir auch vollkommen klar. Aber ich glaube, in der Zeit, in der wir leben, mit den Krisen und Herausforderungen, die wir haben, ist das unabdingbar.
Gucken wir uns die Krisen und die Kriege noch mal genauer an. Mit denen beschäftigt sich das Friedensgutachten ja vor allem. Da ist unter anderem Ukraine-Krieg, Israels Krieg gegen die Hamas, klar, zwei sehr große Konflikte, die uns besonders beschäftigen, aber bei weitem nicht die einzigen. Ich nenne nur ein paar andere, Sudan ist zu nennen, Sahel, Mali, Burkina Faso. Also insgesamt wahrscheinlich für die meisten Menschen ein bisschen zu viel, um noch den Überblick zu behalten. Warum ist es trotzdem so wichtig, neben der Ukraine und neben Gaza auch die anderen Konflikte im Blick zu behalten, zum Beispiel in Westafrika?
Also nehmen wir mal das Beispiel Westafrika, Sahelzone, wo wir in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Militärputschen erlebt haben. Häufig im Kontext auch missglückter Intervention durch die internationale Gemeinschaft, muss man immer dazu sagen. Hier haben wir es zum einen mit neuen Machthabern zu tun, die sich fast samt und sonders Russland annähern, eng mit Russland in Sicherheitsfragen kooperieren. Das sogenannte Afrika-Korps, das ist die neu aufgestellte Wagner-Truppe in Afrika, spielt in diesen Konflikten, in diesen Ländern eine große Rolle. Das ist das eine, warum wir darauf durchaus achten sollten. Und das zweite ist, dass diese Region tatsächlich ein ganz zentraler Hub für die Flüchtlingsbewegung ist. Das heißt, wenn in dieser Region, und sie zieht sich, wenn Sie sich das geografisch angucken und eben auch Sudan und Somalia noch mit dazu rechnen, dann zieht sie sich wie ein breiter Gürtel. Und wenn wir diese Region nicht stabilisieren können, dann wird der Druck, was Flüchtlingsaufnahme angeht, nicht abnehmen. Und das stellt natürlich auch unsere Gesellschaften vor enorme Herausforderungen, nicht nur was Wohnraum angeht, sondern natürlich auch was Integration und so weiter angeht.
Und was sind die Empfehlungen im Gutachten zu dieser Region?
Also unsere Empfehlungen sind tatsächlich, jetzt nicht die Fahnen zu streichen und zu sagen, na ja, kann man nichts mehr machen, das sind irgendwie unangenehme neue Machthaber, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, sondern tatsächlich sich die lokale Ebene stärker anzuschauen. Also wir wissen aus der Forschung einfach, dass selbst bei den großen Interventionen, die top-down angesetzt haben, die also vor allen Dingen mit den Regierungen gearbeitet haben, wir häufig Misserfolge sehen. Aber wenn wir in die untere Ebene gehen, tatsächlich lokal mit Communities zusammenarbeiten, auch mit Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, wir durchaus positive Effekte erzielen. Und ich glaube, genau darum geht es, zu gucken, was haben wir eigentlich noch an lokalen Netzwerken, was sind da noch Ansprechpartner, was sind Projekte, die wir weiterführen oder neu aufsetzen können, um eben darüber eine gewisse Stabilisierung und natürlich auch verbesserte Lebensbedingungen für die Menschen vor Ort zu erreichen.
Die anderen beiden Konflikte möchte ich trotzdem nicht außer Acht lassen, Gaza und Ukraine. Da gibt ja das Friedensgutachten tatsächlich auch Empfehlungen in Bezug auf Gaza, was ja ein wahnsinnig ja, komplexer Konflikt, auch langer Konflikt, alter Konflikt ist. Was sollte die Bundesregierung zum Beispiel tun?
Also, was wir versuchen deutlich zu machen, ist, dass die Bundesregierung sehr gut daran täte, sich sehr klar zum Völkerrecht zu committen, zum Völkerrecht, seinen Regeln und Normen. Die Diskussion, die wir gerade in den letzten Wochen erlebt haben, beispielsweise um die Beurteilung des Internationalen Gerichtshofs zum Vorgehen Israels in Gaza oder auch zu den beantragten Haftbefehlen, die der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs ausgegeben hat, also gegenüber Netanjahu und Mitgliedern der israelischen Regierung, aber auch und gleichzeitig gegenüber Leitungsfiguren der Hamas, dass man deutlich macht, dass das nichtsdestoweniger legitime Institutionen sind und dass man ihr Vorgehen unterstützt. Je mehr der Eindruck entsteht, dass auch die Bundesregierung sich überhaupt nicht mehr an diese Institution gebunden fühlt, desto schwieriger wird es, auch andere daran zu binden. Also Bindung durch Selbstbindung ist wirklich das große Prinzip. Wir sehen einfach schon in den letzten 1 bis 2 Jahrzehnten, dass internationale Institutionen immer weniger der zentrale Ort sind, um Konflikte zu managen. Immer mehr geht es raus aus diesen Institutionen. Wir haben dann unsere Clubs, die G7, die G20, das Normandie-Format, wenn ich nochmal daran erinnern darf. Das sind alles informelle Mechanismen mit sehr exklusiver Mitgliedschaft und sie sind fast alle nicht besonders hilfreich, wenn es darum geht, tatsächlich die großen Fragen anzugehen und wenn es darum geht, die Regeln zu beachten. Und wir wollen ja die regelbasierte Weltordnung aufrechterhalten. Das ist der eine Punkt. Das heißt auch, dass man sich an Abrüstungsvereinbarungen und auch an Exportvereinbarungen hält. Und für uns heißt das, dass die deutsche Bundesregierung keine Waffen mehr nach Israel liefern sollte, die in Gaza eingesetzt werden können, also insbesondere natürlich kleine und leichte Waffen. Das muss man dazu sagen, das tut sie schon seit Beginn dieses Jahres auch nicht mehr. Es gab zwar noch Zusagen, aber sie liefert nicht mehr. Das ist auch genau der richtige Schritt. Und der dritte Punkt vielleicht, der vermutlich der kontroverseste ist, den wir im Friedensgutachten haben, ist, dass wir auch der Bundesregierung anraten, eine Anerkennung Palästinas als Staat eher früher als später zu vollziehen. Wohlgemerkt nicht jetzt, sondern in Verbindung und im Jungteam auch mit einem belastbaren Friedensprozess. Aber was wir vermeiden wollen, ist, dass weder die Hamas hier ein Vetorecht über die Anerkennung Palästinas erhält, noch umgekehrt die Netanjahu-Regierung, von der wir einfach wissen, und da muss man auch nicht tiefgreifend recherchieren, dass sie keinerlei Interesse daran hat, eine Zwei-Staaten-Lösung zu befördern.
Das heißt, alle Seiten in die Pflicht nehmen, um ja auch eine stärkere Legitimation zu schaffen. Also was ja in diesem Konflikt absolut sehr, sehr deutlich wird, ist, wie der sogenannte Westen und der sogenannte globale Süden sich ja hier auch aufspalten und die Legitimation des Handelns immer wieder sehr stark in Frage gestellt wird.
Ja, und diese, sag mal, Polarisierung, die wir erleben, die wird natürlich noch dadurch befeuert, wenn der Eindruck entsteht oder sich verfestigt, dass der sogenannte Westen sich eben überhaupt nicht an die Regeln und Institutionen des Völkerrechts und der internationalen Ordnung bindet. Deswegen ist es so wichtig, dass die Bundesrepublik hier sehr, sehr deutlich wird, auch gegenüber Israel und völlig unabhängig davon, dass selbstverständlich gilt, dass Israel das Recht hat, sich selbst zu verteidigen. Aber auch Israel muss sich in seiner Kriegführung an das Kriegsvölkerrecht und das humanitäre Völkerrecht binden. Und da muss man sagen, dass das, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, dem nicht immer nachkommt. Und das ist deutlich anzusprechen, auch durch die Bundesregierung, wenn sie überhaupt noch glaubhaft in diesem Konflikt auch mit Vermittlungsinitiativen auftreten will.
Auch zum Ukraine-Krieg, um noch einmal zu springen, gibt es Empfehlungen im Friedensgutachten. Wie sehen die aus?
Also wir haben unser Kapitel, das wir jetzt zur Ukraine gemacht haben, unter ein spezifisches Thema gestellt, weil wir den Eindruck hatten, dass das ein Thema ist, das zwar ganz viel in der Öffentlichkeit besprochen wird, aber in dem unglaublich wenig Wissen darüber da ist, was es impliziert. Und das ist das Thema der Friedensverhandlungen. Uns ging es darum, erstmal deutlich zu machen, was wissen wir denn über die Erfolgsbedingungen von Friedensverhandlungen? Und dieses Wissen dann einfach mal anzuwenden auf die Entwicklung der Lage in der Ukraine. Und was wir da versuchen aufzuzeigen, ist, dass die Ausgangsbedingungen für Friedensverhandlungen momentan tatsächlich sehr, sehr ungünstig sind. Und das liegt daran, dass beide Seiten nach wie vor den Eindruck haben, sie können diesen Konflikt militärisch für sich entscheiden. Ich glaube, viele Menschen denken, wenn sie auf die Ukraine gucken, das ist doch nur noch ein reines, sinnloses Sterben. Das ist doch längst ein Abnutzungskonflikt. Da muss doch jetzt was passieren, damit Friedensverhandlungen zustande kommen. Das ist natürlich schön, dass man das von außen so sieht, aber wir wissen einfach aus der Forschung, dass es von den Konfliktparteien selber kommen muss. Die müssen den Eindruck haben, dass sie nicht mehr vorankommen. Und gleichzeitig, und das ist der zweite Aspekt, der häufig auch übersehen wird, sie müssen auch den Eindruck bekommen, dass eine politische Lösung, also eine Lösung am Verhandlungstisch, überhaupt möglich ist. Wir sehen momentan, dass in diesem Konflikt vor allen Dingen am Ersteren gearbeitet wird, also über militärische, politische Unterstützung versucht man diese Reifung des Konfliktes, nennen wir das, nicht? Diese Annahme, dass man es nicht mehr militärisch schaffen kann, zu unterstützen. Aber es passiert vielleicht noch zu wenig auf der anderen Seite, nämlich deutlich zu machen, es gibt eine Alternative. Es gibt die Möglichkeit einer Verhandlungslösung. Und da muss man jetzt schon rein investieren, selbst wenn beide Parteien noch nicht bereit sind zu ernsthaften Verhandlungen. Und da gibt es verschiedene Elemente. Ein Element ist, dass man tatsächlich erstmal das Vertrauensproblem angeht. Also gerade bei solchen Konflikten, wie wir ihn in der Ukraine erleben, mit Gräueltaten, ein Angriffskrieg, mit sehr vielen gebrochenen Vereinbarungen in der Vergangenheit, also siehe Annexion der Krim, Budapester Moratorium und so weiter und so fort, Zutrauen bei den Parteien zu schaffen, dass ein Abkommen, das man zukünftig schließen wird, überhaupt Bestand hat. Ich glaube, hier kommt es darauf an, dass man harte Sicherheitsabkommen, also Sicherheitsgarantien geben kann. Es kann die Stationierung einer Friedenstruppe sein als Puffer zwischen den beiden Konfliktparteien. Aber es geht auch um bilaterale Sicherheitsgarantien, um der eventuell unterlegeneren Seite zu signalisieren, es kann kein neuer Angriff erfolgen, wenn du dich jetzt darauf einlässt, hier Friedensverhandlungen zu führen. Die gibt es, diese bilateralen Sicherheitsgarantien. Nur die Garantie ist noch ein bisschen weich. Also gerade die Deutsche steht unter Haushaltsvorbehalt. Und das ist natürlich nicht gerade das, was eine Konfliktpartei gerne hört. Also wir wollen euch schon helfen, wir machen das auch, aber es kommt darauf an, ob der Haushalt das dann hergibt. Da muss nachgehärtet werden. Das andere ist, dass man sich von dieser Idee verabschiedet, und auch das wissen wir aus der Forschung, dass man gleich im ersten Schwung sozusagen ein umfassendes Friedensverhandlungspaket hat. Sondern Friedensverhandlungen laufen in ganz kleinen Schritten. Und für jeden dieser Schritte gibt es sozusagen Ergebnisse, die umgesetzt werden können, die beobachtet werden können in der Umsetzung, um so Vertrauen nach und nach wieder zu schaffen. Nicht ineinander, aber in dem Prozess, dass er belastbar ist. Und da stehen wir ganz am Anfang. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, ist tatsächlich eine internationale Unterstützung eines solchen Prozesses zu haben. Also deutlich zu machen den beiden Konfliktparteien, die internationale Staatengemeinschaft will diesen Friedensprozess, sie ist bereit zu investieren, um euch auf diesem Weg des Friedens zu halten. Wenn Sie sich die Konferenz, die jetzt am Samstag, Sonntag stattfinden wird, in Bürgenstock in der Schweiz anschauen, die hat genau dieses Ziel. Da geht es nicht darum, schon die Inhalte eines Friedensabkommens auszuloten, sondern es geht darum, genau diese Unterstützung aus den unterschiedlichen Weltregionen tatsächlich zu organisieren. Deswegen hat man sich Punkte herausgegriffen, die man dort besprechen will, die tatsächlich in allen Weltregionen auf viel gemeinsame Interessen treffen. Also Ernährungssicherheit, großes Problem. Wie geht es weiter mit Düngemittelverfügbarkeit, mit der Ausfuhr von Getreide? Nuklearsicherheit, da geht es nicht nur um das Risiko einer nuklearen Eskalation in der Ukraine, sondern auch um nukleare Unfälle, Atomkraftwerk Saporischschja. Auch das ist von großem geteilten Interesse in der Welt. Und der dritte Punkt, freie Schifffahrt. Nicht nur interessant mit Blick auf die Lage zwischen der Ukraine und Russland, sondern natürlich auch im Roten Meer, Houthi-Angriffe auf die Schifffahrt oder im Südchinesischen Meer, wo wir seit langem immer wieder Konflikte haben. Also auch das etwas, wo Staaten sehr viel leichter haben, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen und wo wir auch überwachen können, halten sich denn die Parteien daran, und von dort aus kann man Stück für Stück weiter vorangehen. Das sind mal so zwei Punkte, die, glaube ich, sehr wichtig sind. Der dritte vielleicht auch noch, dass man, wenn man zu den großen Fragen kommt, ich habe jetzt gerade über kleine gesprochen, wo es viel geteilte Interessen gibt. Die großen Fragen sind zwischen der Ukraine und Russland ganz klar die Frage, wer das Territorium für sich beanspruchen kann. Russland hat die Krim widerrechtlich annektiert und es hat vier Regionen in der Ukraine im Laufe dieses Krieges ebenfalls widerrechtlich annektiert. Und Russlands Haltung ist, das ist die Grundlage, auf der wir verhandeln. Die ukrainische Haltung ist vollkommen klar, das ist unser Territorium, wir haben Anspruch darauf und es muss zurückgegeben werden. Diese große Frage lässt sich kaum in den nächsten paar Monaten in irgendeiner Weise zufriedenstellend klären. Und da geht es, glaube ich, darum, dass man versucht, diese Fragen in die Zukunft zu verlagern. Zum Beispiel über Internationalisierung. Dass man also für die umstrittenen Territorien tatsächlich eine internationale Treuhandschaft entwickelt wo entweder internationale Organisationen wie der Treuhandrat der Vereinten Nationen oder auch eine internationale Vermittlungsgruppe sich als Treuhänder organisiert und dann für diese Gebiete für einen Zeitraum 10, 20, 25 Jahre tatsächlich die Verwaltung übernimmt, bis sich sozusagen zwischen den beiden Konfliktparteien auch die Feindschaft so weit abgekühlt hat und man in der Lage ist, überhaupt über eine zukünftige Regelung zu sprechen.
Ist sowas denn, das habe ich mich auch beim Lesen schon gefragt, wirklich machbar mit einem Wladimir Putin?
Also man muss sich einfach klar machen, dass in ganz, ganz vielen Konflikten wir es mit sehr, sehr, sehr unangenehmen Konfliktparteien zu tun haben. Wenn das alle nette, zuverlässige Diplomaten wären, dann hätten wir ja diese Kriege gar nicht. Das heißt, Friedensverhandlungen sind genau darauf ausgerichtet, noch mit den unangenehmsten Typen, ich sage das jetzt mal so ganz flapsig, zu Einigungen zu kommen. Deswegen eben auch diese Strategie, nicht über dieses eine große Abkommen nachzudenken, sondern tatsächlich in kleinen Schritten voranzugehen, in denen man immer schon auch Stufen einbaut und wenn sich der unangenehme Typ nicht daran hält, abbrechen kann und mit Sanktionen sofort wieder reingehen kann. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Das andere ist, wir erwarten ja auch immer oder ist etwas, was ich auch ganz viel gefragt werde, naja, also wie soll denn das vorangehen, wenn beide Maximalpositionen halten? Und meine Antwort ist dann immer, naja, ich gehe doch nicht in eine Verhandlung, sagen wir mal, ich kaufe ein Auto und sage schon von vornherein den Höchstpreis, den ich bezahlen will, genauso wenig wie der Verkäufer mir am Anfang sagen wird, was der niedrigste Preis ist, zu dem er verkaufen wird, sondern wir gehen beide mit Maximalforderung rein und dann laufen die Verhandlungen. Dann nutzen wir sozusagen unser Geschick, die hier in diesem Fall die Lage auf dem Schlachtfeld, um zu schauen, wo wir beenden. Was in Friedensverhandlungen noch erschwerend hinzukommt, das wird extrem vertraulich gehandhabt werden müssen, weil sich natürlich die jeweiligen Führungen auch innenpolitisch sehr binden, um überhaupt mobilisieren zu können für ihren Krieg. Das heißt, wenn ihre Unterstützerbasis mitbekommt, dass sie von vornherein Kompromisse machen an zentralen Kriegszielen, dann werden sie das häufig innenpolitisch gar nicht überleben. Das heißt, das, was wir da erleben, keine Abstriche an Maximalpositionen. Das ist nichts, was uns erschüttern sollte, sondern das ist das ganz normale, der ganz normale Geräuschpegel bei allem Vorklängen zu Friedensverhandlungen, die wir kennen. Interessanter ist, wenn wir uns generell Bereitschaft angucken, sind sie denn bereit, zu Gesprächen zu kommen? Das ist die Ukraine, das ist momentan nicht Russland, da muss also noch was passieren.
Und auch das wird ja in den Empfehlungen genannt, dass was passieren muss, ist eben die Ukraine auszustatten mit militärischen Mitteln.
Genau, nicht nur mit militärischen Mitteln, aber die sind natürlich zentral. Und wir sehen das vielleicht auch an so kleinen Entscheidungen. Also Kharkiv ist enorm unter Druck geraten in den letzten Wochen und Monaten. Was daran lag, dass Russland ganz genau wusste, dass die Ukrainer nicht mit westlichen Waffensystemen auf russisches Territorium schießen könnten. Und was haben die Russen darum gemacht? Sehr klug. Sie haben einfach die Abschussrampen so nah an die ukrainische Grenze gefahren und konnten damit Kharkiv unter Dauerbeschuss nehmen und diese enormen Zerstörungen hervorrufen, die wir gesehen haben. Dann gab es die Entscheidung erst von Biden, dann auch von Scholz und anderen, dass man doch erlauben würde, in der Region Kharkiv zumindest auf russisches Territorium auch schießen zu dürfen. Und was passiert, und wir sehen das sofort, ist, dass diese Abschussrampen wieder weg sind, teils zerstört sind, teils zurückgefahren sind und die Lage um Kharkiv sich stabilisiert hat. Und da sieht man, glaube ich, ganz deutlich, wie wichtig es ist, diese Unterstützung. Aber das ist nicht das Einzige. Also wir haben schon jetzt eine zerstörte Energieinfrastruktur in der Ukraine, die den nächsten Winter eigentlich unmöglich macht, um zu überleben in der Ukraine. Das heißt, auch da geht es darum, wirtschaftliche Unterstützung, das heißt finanzielle Unterstützung und politische Unterstützung zu gewährleisten. Dafür hatten wir gerade in Berlin eine Konferenz, dritte Wiederaufbaukonferenz. Viele fragen immer, warum Wiederaufbau, wenn wir noch mitten im Krieg sind? Aus genau diesen Gründen. Also wenn wir jetzt schon investieren, dann können wir der Ukraine helfen, überhaupt das Ganze durchzustehen. Und es geht natürlich auch jetzt darum, schon Investitionen beispielsweise in Zukunftstechnologien zu ermöglichen, die diesem Land auch irgendwo eine Perspektive geben, wieder in Frieden leben zu können.
Nicole Deitelhoff, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gern.
Produktion von Haus 1.